Ruhe bitte. Aufnahme jetzt.
Hallo, Herr Huber.
Ja, hallo. Wie geht's denn so?
Nicht so gut. Ich bin im Panikmodus.
Warum?
Ja, wegen Otto.
Wegen Otto? Sind Sie im Panikmodus?
Ja.
Haben Sie nichts zum Adaptieren für ihn?
Doch, eigentlich hätte ich viel, das ich ihm geben könnte. Das Problem ist auch, wir als Institut für Abfallzertifizierung versuchen doch, den Müllbestand zu minimieren. Und das ist gar nichts in Ottos Sinne.
Nein, definitiv nicht. Haben Sie mal kontrolliert, ob der Herr Wolf noch in der Kryokammer ist?
Nee, man riecht ihn eben nicht. Und sonst bin ich nicht im Entspannungsraum oder wie auch immer dieser Raum ist. Ich habe keine Zeit für solche Räume.
Ja, habe ich nur gefragt wegen Otto.
Was hat der Wolf mit Otto zu tun?
Ja, falls die Kryokammer nicht funktioniert und Otto kommt.
Ah, Sie finden, wir geben Otto die Kryokammer, damit wir verschont werden.
Nein, einfach so kontrollieren, ob die Kryokammer noch läuft. Nicht, dass der Herr Wolf plötzlich vermisst wird.
Aha.
Aber ich denke, fangen wir doch mal von vorne an. Die Zuhörer und Hörerinnen wissen ja nicht, wer Otto ist.
Ja, das muss man aber wissen, heutzutage.
Nach unserer Beurteilung der Folge von Love, Death and Robot, die Folge 9, die Müllhalde, weiß, glaube ich, jeder, wer oder was Otto ist. Aber vielleicht müssen wir noch ein Präambel machen.
Was machen wir?
Eine Präambel.
Was um Himmels Willen ist eine Präambel?
Das ist eine Einleitung zu dem, was folgt.
Aha.
Oder was wir hier machen.
Also Sie meinen so Institut für Abfallzertifizierung, dieses ganze Blabla?
Ja, genau, dieses Blabla.
Ah, das nennen Sie Präambel.
Ja, das ist, wenn Sie einen Vertrag haben, dann haben Sie eine Präambel drin.
Das Kleingeschriebene.
Das, was man wissen sollte, aber niemand weiß.
Habe ich wieder was gelernt? Sehr gut.
Dann machen wir doch kurz das Blabla, das Kleingeschriebene.
Wir sind vom Institut für Abfallzertifizierung. Das Institut für Abfallzertifizierung schaut sich diverse Dinge oder Dienstleistungen oder was auch immer an und beurteilt, ob das konsumwürdig ist oder nicht. Wenn es nicht konsumwürdig ist, dann zertifizieren wir es eben als Abfall mit der Idee dahinter, dass dadurch das Ding gar nicht konsumiert wird und dementsprechend auch weniger Abfall produziert wird. Das Ziel des Instituts für Abfallzertifizierung ist, die Müllberge zu verkleinern.
Genau.
Da kam eben Frau Hinterwald und fand, die Serie Love, Death and Robots ist als Abfall zu zertifizieren. Wir sind dann hingegangen und fanden, ja, ist das wirklich so? Und fanden, okay, wir gehen jetzt jede einzelne Folge durch und schauen uns die an und entscheiden am Schluss, ob die ganze Serie als Abfall zu zertifizieren ist oder nicht. Und jetzt sind wir in der Episode 9 mit dem Titel Die Müllhalde oder in Englisch The Dump.
Und zu Risiken und Nebenwirkungen fragt sich unser Institut.
Und da ich heute schon etwa 5-mal statt The Dump der Trump gelesen habe, hat nichts mit Trump zu tun. Also keine Desinfektionsmittel und keine komischen Lampen einfügen oder sonst irgendwas. Also gar nichts, sondern wir nehmen The Dump, der Abfall, also die Müllhalde.
Aber die Ähnlichkeit ist doch frappant, oder?
Zwischen wem?
Trump und Dump.
Ja, eindeutig. In verschiedener Hinsicht.
Absolut.
Aber lassen wir das, sonst werden wir wieder politisch und dann finden wir eine
Politik. Am Schluss senden wir einfach Otto zu der Trump.
Otto soll mal aufräumen.
Er kann das auch gut verdauen, der Otto.
Ja.
Also, das passt aber eigentlich perfekt, die Müllhalde zum Institut für Abfallzertifizierung. Da haben Sie die Symbole eigentlich entschlüsselt, die am Anfang sind.
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also das erste ist ziemlich eindeutig, das ist das Feuerzeug.
Das spielt auch eine wichtige Rolle.
Dann beim zweiten wird es schon schwierig, das ist ein Kreuz. Das war mir nicht ganz klar, weil es eben das Love, Death and Robots Kreuz ist, das eben mehrfach aufgetaucht ist.
Mhm.
Könnte etwas mit Tod zu tun haben oder so irgendwas? Oder was denken Sie, was soll das Kreuz?
Ein bisschen schräg, aber es könnte durchaus mit Tod zu tun haben oder einfach Kreuz der Entscheidung oder was auch immer das gibt für Kreuze.
Gut, und das dritte ist das Schwierigste.
Ich dachte zuerst an einen Schokoladenkuss.
Nee, ich dachte wirklich zuerst an ein Bügeleisen mit diesen Dampflöchern unten, die aber nicht richtig angeordnet sind.
Da gebe ich Ihnen recht.
Es ist ein Müllberg, aber die Müllberge in der Müllhalde sehen ja ganz anders aus als das.
Ja.
Aber es wird wahrscheinlich schon ein Müllberg sein.
Ganz entschlüsselt haben wir das nicht. Also wenn jemand das wirklich entschlüsseln kann, als Preis darf er das nächste Mal mitmachen.
Ja, klar.
Schön, sind wir uns schon mal einig.
Wenigstens soweit.
Wir haben hier in der Arbeitsgruppe für den Love the Robots haben wir nicht so viele Uneinigkeiten.
Wie sonst.
Genau. Ich wollte es jetzt ein bisschen diplomatisch formulieren, aber...
Facts sind Facts.
Facts sind Facts, ja. Dann sieht man plötzlich eine Straße und ein totes Tier auf dem Sand und Lehm. Und dann fährt ein Auto vor, man hört eine Türe aufgehen und ein Fuß tritt auf das tote Tier. Und dann steigt irgend so ein geschniegelter Typ mit Sonnenbrille und einer Marke um den Hals, steigt aus dem Auto, hat ein Bluetooth-Headset im Ohr, ist down am Diskutieren. Wie hat er denn gesagt? Mit den Scheißkindern?
Das Arschloch wollte nicht abhauen. Ich musste den verdammten Sheriff rufen, damit er und seine verdammten Arschlochkinder wegbringt.
Jedenfalls tritt er auf das tote Tier, das spritzt auf die Seite und seine Lackschuhe werden da ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und er sagt, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich ein totes Opossum.
Da haben wir uns ja schon mal in einer Pause überlegt, war das wirklich ein Opossum? Weil es sah aus wie eine Ratte. Aber wahrscheinlich liegt es an uns, weil ich habe in meinem Leben noch nie ein Opossum live gesehen.
Ich habe es weder lebendig noch tot gesehen, also...
Ich auch nicht.
Naja.
Auf jeden Fall, das Ding ist kaputt.
Er schreitet dann weiter und er sagt mir noch, was für ein Dreck. Putzt seine Schuhe an einer Tafel ab, auf dem da steht Office This Way Dave und von Hand geschrieben Otto. Da kommt das erste Mal der Otto vor.
Er hat sich auch noch von seinem Gesprächspartner verabschiedet mit, hör zu, es geht nicht anders, ich muss jetzt los, ein weiterer Tag, eine weitere Räumung. Und hängt dann so quasi auf.
Aber hat den Kopfhörer immer noch im Ohr und die Zigarette immer noch im Mund. Und dann schreitet er durch ein Tor in die Müllhalde. Das ist schon noch eindrücklich, wenn man das so verfolgt. Die Müllhalde, die hat ja so Türme, die sind ja nicht einfach wie eine Pyramide, sondern sie haben eine Basis, verjüngen sich und gehen oben wieder in die Breite.
Also sicher nicht von einem Statiker gezeichnet. Weil das Ding würde in Realität nicht funktionieren.
In Form der Müllberg, dem Schulbus oben, durch das die Sonne Strahlen durchscheinen.
Aber die Müllhalde ist sehr detailgetreu gezeichnet, mit ganz, ganz vielen Dingen. Wer so etwas mag, immer wieder Pause drücken und das einzeln anschauen, es ist faszinierend. Ich habe Stunden verbracht, das Zeugs anzusehen, was da alles ist. Also von irgendwelchen Käfern, Fliegen.
Kakerlaken.
Bis hin zu Dildos, man findet alles. Also da haben sich die Zeichner wirklich einfach ausgetobt.
Und zwar auf eine gute Art und Weise, also die haben wirklich detailliert dargestellt.
Währenddem, dass dieser Stadtinspektor durch diese Müllhalde durchwandert, hört man den Sprecher, wie wir später herausfinden, das ist Dave, sagen, diese Müllhalde ist mein Zuhause, das einzige, das ich jemals hatte. Manche Leute halten vielleicht nicht viel davon. Aber ich und mein Kumpel Otto fühlen uns hier einfach wohl.
Der Inspektor schreitet weiter und dann zitiert Dave aus der Bibel. In der Bibel steht geschrieben, mein Haus ist meine Burg. Wer die Grenze überschreitet, wird von Feuer erschlagen.
Feuer und Blitz erschlagen.
Und da er nicht immer einen Blitz zur Hand hat, macht er es lieber einfach.
Und in diesem Moment schaut der Stadtinspektor durch irgendeinen alten Schuppen, sieht in diesem Schuppen eine Sexpuppe, die so mit zerfetztem Kleid und Cowboystiefeln an, da liegt in den Haaren Lockenwickler. Der Stadtinspektor wendet sich um und sieht in eine Flinte.
Der Stadtinspektor ist eigentlich relativ gelassen, er muss ein bisschen Erfahrung haben. Er schiebt so mit einem Finger, mit der rechten Hand, den Lauf zur Seite und sagt, dass er hier eine Räumung machen muss.
Gleichzeitig kommt dann eben auch heraus, wer dieser alte Mann hinter der Flinte ist. Das ist nämlich Dave Dvorak. Also einfach Dave, ein älterer, hagerer Mann, ziemlich ungepflegt,
Ich würde sagen, schmutzig.
Wie würden Sie ungepflegt sonst definieren?
Der Dave Dvorak hat sicher seit Monaten keine Dusche gesehen.
Würde ich auch sagen, ja.
Meine Empfehlung, so bei dem Anblick von Mühlhalt und Dave und so weiter, nicht gleichzeitig essen, wer einen empfindlichen Magen hat. Es ist alles sehr detailgetreu und spannend, aber gleichzeitig essen würde ich nicht empfehlen.
Auf jeden Fall gehen die beiden dann vor Daves Haus, also auf so eine andere komische Hütte, die fast zusammenbricht, und dann zu so einem kleinen Platz vorne dran. Sie setzen sich dorthin, Dave in einem alten Fauteuil, links neben ihm eine Stehlampe und rechts von ihm eine Kühlbox. Ihm gegenüber auf einem sehr unbequem wirkenden Küchenstuhl sitzt der Stadtinspektor mit einem Klemmbrett in der Hand. Und eben da erklärt der Stadtinspektor, dass er das räumen muss. Und Dave entgegnet, ich wohne bestimmt schon seit mehr als 20 Jahren hier und irgend so ein bescheuertes neues Hygienegesetz bedeutet ein Scheiß für mich, Herr Stadtinspektor. Und knallt ihm das Klemmbrett vor die Füße.
Der Stadtinspektor sagt noch, ja, sie müssen gehen, weil die Bewohner und Bewohnerinnen der neuen Eigentumswohnungen, die interessiert schon, dass hier keine Müllhalde mehr ist.
Auf diesem Müllhalde sollen scheinbar Eigentumswohnungen gebaut werden.
Und kein Bedenken wegen Bodenvergiftung etc. Da wird einfach eine Siedlung teuer hingeklotzt und die Leute bewohnen das und wundern sich vielleicht, dass sie noch ein Haustier namens Otto haben. Dave dreht sich plötzlich um und ruft nach Otto. Dreht sich wieder um, na, wo ist er wieder? Der sucht irgendwo wahrscheinlich wieder Futter. Man sieht auch einen Futternapf am Boden. Bis zu dem Zeitpunkt denkt man immer noch, Otto ist ein Hund.
Aber wenn eben dieser Otto halt nicht auftaucht, findet Dave, wie wäre es, wenn wir einige kalte Biere zischen und ich Ihnen eine Geschichte auftische? Und wenn Otto und ich immer noch weggehen sollen, dann, naja, werde ich unterschreiben, was Sie wollen und dann gehen wir auch.
Versucht sich eine Zigarette anzuzünden.
Krampfhaft, mit einem Feuerzeug, das nicht funktioniert.
Greift sich der Stadtinspektor in die Brusttasche und zieht ein edles Feuerzeug und zündet sich Zigarette an. Der Dave schaut nur zu, dass ihm kein Feuer angeboten wird. Er greift dann in eine Kühlbox, in der allerlei im Wasser schwimmt, nur kein Eis, nimmt sich ein Bier und macht das auf. Und dann gibt es einen Schnitt. Dann fängt die Geschichte an in der Rückblende.
Weil Dave fängt an zu erklären, eines Nachts vor ein paar Jahren habe ich und mein Freund Pearly, sie haben etwas getrunken und so rumgequatscht miteinander.
Und sein Freund Pearly hat ein Magazin in der Hand und schwärmt von den heruntergekommenen Nutten in der Stadt. Will auch den Dave überzeugen, dass er endlich mal aus der Müllhalde herauskommt. Der Dave sagt, ach was soll's, alles was ich brauche, kommt ja eh mal hierhin.
Kommt früher oder später eh hierhin. Und währenddem das Pearly eben so erzählt und Dave will unbedingt mehr über diese Prostituierten wissen, Pearly findet, oh, entschuldige, nichts für ungut, Betty, aber glaub mir, mein Freund, in Laredo stehen diese verlotteten Nutten. Oh Mann, die können dir den Anhänger von Auto weglutschen. Was irgendwie ein komischer Vergleich ist, oder nicht? Also ich glaube, die sind in gewissen Sexualpraktiken gut, aber also ich käme jetzt nie auf die Idee, dass mir ein Anhänger vom Auto weglutschen. Also
ja, ich habe da wahrscheinlich auch zu wenig Erfahrung, dass ich mir das vorstellen kann.
Was wollen Sie mir da unterstellen?
Nein, nicht Sie, aber mein Dave und Pearly, oder?
Ist auf jeden Fall ein Vergleich, den ich noch nie gehört habe. Pearly hat ja vorher von Betty gesprochen und Betty ist die Sexpuppe, die nämlich auf der Veranda sitzt und faszinierenderweise in einem Hochzeitskleid.
Mit Blumenstrauß.
Das sieht so irgendwie aus, also dass Dave scheinbar die Sexpuppe geheiratet hat irgendwie. Und wenn das die Hochzeitsnacht ist, die sie da verbringen, und Dave interessiert sich für Nutten an der Hochzeitsnacht, also das ist ein furchtbarer Typ an und für sich.
Ist das nicht eher der Polterabend vor der Hochzeit?
Aber am Polterabend hat man doch nicht das Hochzeitskleid an.
Sie wartet ja.
Ah, das könnte vielleicht noch sein, ja. Vielleicht, dass sie es am nächsten Tag heiraten und jetzt eben der Polterabend. Also ich habe auch schon einige Polterabend hinter mir gebracht. Da waren im besten Fall Tänzerinnen anwesend, aber Noten würde ich deplatziert finden. Aber vielleicht bin ich da zu konservativ.
Genau. Auf jeden Fall muss Pearly pinkeln, schmeißt ihm das Magazin in die Arme und geht dann weg zum Pinkeln. Dave schaut sich da das Magazin interessiert an. In der Mitte ist so eine üppige Dame, guckt dann zu Betty rüber, seufzt und dreht sich dann ein bisschen weg und guckt weiter ins Magazin, so verstohlen.
Moment, da ist etwas nämlich passiert, was mich nämlich noch fasziniert hat. Pearly steht auf und geht pissen. Und man muss sich das vorstellen, auf einer Müllhalde. Also könnt ihr ja irgendwo an einen Müllberg stehen und dorthin pissen. Nein, Pearly geht ziemlich weit zu einem Haufen von alten Toiletten, die da liegen, und pisst da rein, wo ich fand, das ist ein ordentlicher Typ.
Stimmt, ja. Er macht zwar den Deckel von der Toilette auf, aber den Rand nicht.
Der muss noch ein bisschen erzogen werden.
Das ist definitiv kein Sitzpinkel.
Aber der Ansatz stimmt.
Er steht da jedenfalls, die Hosen sind runter, hat einen Colt an der Hose und pinkelt dahin.
Irgendwo klappert's und es fällt eine Büchse runter. Pearly findet, was zum Geier, schaut sich das genauer an.
Aber immer noch mit Hosen runter.
Dann sieht man wieder Dave, der das Magazin genießt. Dann hört man einen Schuss und Dave findet, was soll das?
Schieß nicht auf die Ratten, meint er dann.
Kümmert sich aber nicht weiter darum und plötzlich...
Dann fällt ein zweiter Schuss.
Und dann kommt Pearly immer noch mit Hosen in den Knien zwischen den Abfallbergen hervor, total entsetzt und findet, wir müssen fliehen.
Da ist etwas, das hat seine Augen überall. Und dann klappert's wieder und dann stehen sie so quasi Rücken an Rücken.
Um sich zu verteidigen.
Wie so im guten Film, wir geben uns Rückendeckung. Aber Pearly hat immer noch die Hosen unten. Also das ist ein ziemlich langer Zeitraum, bis er herumrennt mit den Hosen runter.
Was ich komisch finde.
Ja, ich habe mir überlegt, ob ich so rumrennen könnte mit den Hosen in den Waden.
Es wäre doch so simpel, schnell diese Hosen hochzuziehen. Ich stelle mir einfach vor, wenn ich in Panik wäre, mit Hosen runter, weil ich gerade beim Pissen bin. Die halbe Sekunde, um die Hose einigermaßen hochzuziehen, also die hätte ich wahrscheinlich, damit ich nachher besser fliehen kann. Aber Pearly scheinbar nicht.
Ja, das hat auch seinen Sinn, weil sonst funktioniert der nächste Gag nicht.
Gut, gehen wir mal weiter. Plötzlich kommen so aus dem Dunkeln irgendwie, ich nenne das Gummibänder. Wie nennen Sie das?
Tentakel.
Was auch immer. Also irgendwas komisch Glitschiges aus dem Dunkelheit raus und treffen Pearly an seinem Körper und unter anderem vor allem auch an seinen Eiern. Und er schreit entsetzt, meine Eier, so will ich nicht abtreten. Weil diese Gummidinger scheinen irgendwie zu kleben und ziehen ihn weg. Und Pearly total in Panik. Dave versucht irgendwo zu zielen auf in das Dunkle rein und da greift Pearly nach der Flinte, weil das ist das Einzige, wo er sich noch irgendwie halten konnte und versucht sich zu wehren, dass er eben nicht davongezogen wird. Und Dave zieht auf der anderen Seite und schreit, so kann ich nicht schießen, lass los! Ja, und dann lässt Pearly auch irgendwann los. Dave schießt irgendwo ins Dunkle und Pearly wird an diesen Gummibändern, Tentakeln, was auch immer, davongezogen. Ins Dunkle. Weg.
Jetzt weiß man auch, warum die ganze Zeit die Hosen runter hatten.
Also nur wegen dem Gag, wegen den Eiern?
Ja.
Naja, also das fand ich jetzt kein so ein wahnsinnig großer Gag. Aber anyway.
Also ein Schenkelklopfer-Gag.
Diese Ebene, ja.
Plötzlich erscheint ein Monster.
Ein riesiges Monster.
Ein riesiges Monster mit großem Maul. Und er fängt an, auf das Monster zu schießen und trifft auf das Monster. Und das Monster hat einen Durchschuss. Also die Kamera schwenkt dann hinter das Monster. Man sieht dann durch den Durchschuss, sieht man dann noch ein bisschen Dave. Und dann fängt das Monster an zu fliehen. Es blutet auch irgendwie.
Es tropft auf jeden Fall irgendwas herunter.
Und Dave lädt die Waffen auch und blickt dann plötzlich nach rechts zu einem irgendeinem Fahrzeug und springt dann hinein in das Fahrzeug, schaltet das an, es hat wirklich einen super Sound wie so ein Sportwagen, stellt dann die Hula-Hoop-Puppe dahin und dann gibt er Gas.
Fährt mit einem riesen Karacho, das Ding, also ist eine Art Gabelstapler. Mit faszinierend viel PS und so weiter, also wirklich in einem Riesentempo durch diese Müllhalde und versucht, dieses Monster einzuholen, fährt da irgendwo so durch und holt dieses Monster, das irgendwo davon rennt, auch ein. dreht dann irgendwie so ab, dass er das Monster erwischt mit Gabeln des Gabelstapels.
Ein Zinken von dem Gabelstapel.
Zinken ist ein gutes Wort, ich weiß nie, wie man dem sagt. Schiebt das so vor sich hin zu irgendeiner, da haben wir schon mal drüber diskutiert, ich glaube eine Felswand, klemmt das Ding irgendwie so ein. Plötzlich hört man einen Hund heulen aus diesem Monster.
Aber erst nachdem er den Gabelstapel, die Zinken hochhebt und sagt, dir gebe ich's.
Und der findet, ach du Scheiße, so quasi noch ein lebendes irgendwas da drin. Und man sieht dann plötzlich so einen Welpen, halbe Schnauze weg, dass ihn so ganz treu anschaut. Und er findet, jetzt fick mich einer von hinten, ein Welpe.
Und dann taucht plötzlich noch eine halb zerfressene Leiche aus dem Haufen auf. Und dann irgendwas hat, da ging ihm plötzlich ein Licht auf, ein rostiges Licht ging ihm auf. Haben Sie schon ein rostiges Licht gesehen?
Nee, das habe ich mir eben auch überlegt. Wie sieht ein rostiges Licht aus?
Noch so eine Quizfrage, hä?
Ja, eindeutig. Also wer uns erklären kann, was ein rostiges Licht ist, der darf bei uns mitmachen. Wir haben es nicht rausgefunden. Auf jeden Fall sagt er eben, da ging mir einmal ein großes rostiges Licht auf. Dieses Monster ist nicht nur durch die ganze Wärme und den Müll entstanden. Es lebt davon und was auch immer es war ein Teil davon.
Und hier endet eigentlich die Einschubgeschichte. Und es gibt eine Blende zurück in die Gegenwart.
Ist das auch wieder Tag? Dave sitzt wieder mit dem Stadtinspektor vor der Hütte.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, Dave läuft eine kleine Träne aus dem rechten Auge. Der Inspektor Finn, die werden sich im Büro köstlich amüsieren über diese Geschichte.
Und fügt noch so an, Entschuldigung, wie ging es weiter mit Curly? Da wird Dave ziemlich sauer und findet, sein Name war Pearly.
Und in dem Moment erhellt sich sein Gesicht. Er strahlt plötzlich und sagt, Otto, mein Guter, da bist du ja.
Dave freut sich unheimlich, dass scheinbar Otto aufgetaucht ist. Der Inspektor ist irgendwo verdutzt im ersten Moment. Da fällt ihm etwas auf die Schulter. Sieht so irgendwie aus wie ein Stück Fleisch.
Sehr appetitlich war es nicht.
Der Inspektor ist total schockiert und findet, was? Schaut zurück und dann ist eben dieses riesige Monster hinter ihm, das wieder so diese komischen Tentakeln aus dem Mund kommt und den Inspektor langsam umschließt und ihn hochhebt.
Und dann in die Luft wirft und nach ihm schnappt, dass die Hälfte vom Inspektor im Mund des Monsters ist.
Dave zu dieser Zeit, und das ist noch wichtig, sitzt seelenruhig in seinem Fauteuil und dreht sich eine Zigarette, immer noch, er hat die nämlich noch nie angezündet, und steckt sie in seinen Mund. Während dieser Zeit nimmt das Monster diesen Stadtinspektor, wirbelt ihn herum und es spritzt Blut, jede Menge. Unter anderem fällt noch das Feuerzeug vom Inspektor auf den Boden. Dave findet, tja, es ist einfach so. Häng lange genug in der Müllhalde rum und alles, was du brauchst, wird dir zufallen. Findest du nicht, Otto? Und zündet sich seelenruhig eine Zigarette an.
Dann blendet die Kamera zurück ins Monster hinein. Man sieht dann durch den Mund die Reißzähne, also wie aus der Sicht des Inspektors, und der Mund schließt sich. Als der Mund geschlossen ist, fällt noch etwas herunter. Teil des Unterarms und die Hand des Inspektors. Er hebt die Hand und sagt, Otto, fang Otto, wirft die Hand und spielt dann mit dem Otto das Stöckenspiel, aber mit einer Hand.
Was dem Otto scheinbar unheimlich gefällt, weil der findet das total lustig und rennt diesem Stöckchen hinterher.
Genau, diesem Stöckchen.
Man sieht dann so von ganz von weitem, wie Dave mit Otto spielt, und dann kommt eine Stimme, also eben Dave, die sagt, ja, Sir, die Müllhalde ist mein Zuhause, das verdammt beste Zuhause, was ich jemals hatte.
Das war Schluss.
Sagen wir auch eines Tages, der Abfalleimer war der beste Job, den wir je hatten? Ich glaube nicht.
Och, was ist besser, ein Chef, der immer da ist oder einer, der nie da ist?
Keine Ahnung, wir haben ja nur einer, der nie da ist.
Okay. Bevor wir da ins Detail gehen. Also ich fand irgendwas den aufgemotzten Hubstapler mit der Hula-Hoop-Figur, das fand ich irgendwie ziemlich noch schräg.
Ja, es musste einfach irgend noch eine Rennszene rein. In jedem amerikanischen Film muss noch irgendwo so eine Verfolgungsjagd oder irgend sowas drin sein. Ich habe immer so das Gefühl, die amerikanische Autoindustrie hat irgendwie ein Druckmittel oder sonst irgendwas. Es geht kein Film raus ohne Autorennen.
Und ohne V8-Motor.
Ja klar, es muss Power haben, damit das amerikanische Öl auch irgendeinen Sinn hat, dass via Fracking gewonnen wird.
Jetzt werden Sie schon wieder politisch, Herr Lüthi.
Nein, ich sage nur Tatsachen. Das ist keine politische Meinung. Ich habe nichts gesagt, was ich von Fracking halte oder sowas. Das habe ich nicht gesagt. Aber es gibt ja auch etwas, das mir eher am Herzen liegt in diesem Film. Nämlich, wir finden heraus, dass Raucher brauchen einen Otto. Weil nur so kommt man zu einem Feuerzeug. Weil Dave hat die ganze Zeit versucht, irgendwie zu einem Feuerzeug, also zum Feuer zu kommen, damit er seine Zigarette anzünden kann. Und erst als Otto den Stadtinspektor zerfetzt hat, kam er zu seinem Feuerzeug. Also alle Raucher brauchen ein Otto.
Mhm. Und was ist mit den Verdampfern? Die brauchen kein Otto, ne?
Nee, die brauchen nur eine Batterie. Ja, da müssen wir mal Herr Fischer fragen.
Bis jetzt haben wir auch festgestellt, dass die Helden in der Geschichte ziemlich stereotyp waren. So breite Schultern, schmale Hüften, kariertes Holzfällerhemd, Bart, ein bisschen einfältig. Wie sehen Sie denn das in dieser Geschichte mit unserem Held?
Ja, das ist im ersten Moment hat man das Gefühl, das hat kein Held. Oder? Weil also der Stadtinspektor ist ja sicher nicht der Held, weil der ist ja der Verlierer im Endeffekt.
Mhm.
Der Held kann ja nur Dave sein. Und als ich mir das länger überlegt habe, ist Dave einfach der Anti-Held. Das kennen wir ja auch aus verschiedensten Filmen. Das Gegenteil von einem Held kann eben auch wieder ein Held sein, weil er ist so der komische Typ, wo alle finden, ja, komischer Typ und Außenseiter und, der aber im Endeffekt der Gewinner ist, also trotzdem der Held.
Mhm.
Also auch hier haben wir den typischen Helden, einfach der typische Anti-Held.
Aber nichtsdestotrotz sind die Stereotypen Männerfantasien bleiben, egal wie scheiße, Entschuldigung, wenn Sie es so sagen, wie scheiße sie aussehen, es soll immer noch Frauen geben, die sich für sie interessieren.
Und wenn es nur eine Sexpuppe ist. Und diese Sexpuppe fand ich eigentlich ein bisschen überflüssig in der ganzen Story, weil die bringt dieser Story nicht wirklich was.
Ja, das ist natürlich im Zusammenhang mit der Diskussion und so weiter.
Ja, er hätte auch sich interessieren können für Nutten, was nichts mit Betty zu tun gehabt hätte. Also diese Betty, die hat der Geschichte nicht wirklich was gebracht, finde ich.
Da haben Sie recht, aber sonst war die Geschichte in 10 Minuten also sehr gut erzählt, hat keine Löcher oder sowas.
Sehr kompakt auf den Punkt gebracht.
In 10 Minuten sehr viel erzählt, sehr viele Details gesehen, also ganz sicher muss man sich das mehrmals angucken, dass man alles sieht.
Ist eigentlich fast ein bisschen überladen, das Ganze.
Üppig.
Also vom Zeichnerischen her. Jetzt nicht von der Story, die ist einfach.
Das, was Sie gesagt haben, man muss zwischendurch Pause drücken, damit man überhaupt mitbekommt, was alles da drin steckt.
Ja. Ja, kommen wir mal zu den Machern und so weiter.
Noch erstaunlich, der Autor, Joe Richard Lansdale, Jahrgang 51, ist spezialisiert ein amerikanischer Schriftsteller, der sich auf Kriminal-, Horror- und Science-Fiction-Romane sowie auf historische Romane konzentriert.
Und das passt.
Also wirklich so ein sehr guter Autor. Drehbuch, sage ich nur Gewerkschaft und Schweden.
Dann wissen alle, dass wir von Philipp Galat reden.
Noch ein Regisseur, Javier Gracia, keine Ahnung, was der damit zu tun gehabt hat. Das Produktionsstudio Abel & Baker wurde in 2014 in Madrid gegründet. Sie sind spezialisiert auf Konzept und Entwicklung von 2D und 3D VFX Storyboard Animation 2D und 3D Film und TV Show Teaser. Ich habe das Gefühl, die Leute wissen, was sie tun.
Die können das. Und ich finde auch die ganzen Figuren und so weiter sind sehr schön gezeichnet. Also nicht sehr realistisch, also wie wir ja auch schon in anderen Folgen hatten, wo man schon fast nicht mehr unterscheiden konnte, ob das ein Film ist oder Figur. Hier ist es absolut klar, das sind Figuren. Von Dave jede einzelne Falte ist sehr detailliert gezeichnet, wirklich sehr schön gemacht.
Auch die Bewegungsabläufe sind perfekt. Es wirkt alles so im guten Fluss. Das ist keine abgehackte Geschichte. Doch, super gemacht.
Mhm.
Dann haben wir noch die Sprecher.
Dave wurde von Nolan North gesprochen. Noel Nord, eine ziemlich bekannte Figur. Er war in den Hauptrollen von den Videospielen von Assassin's Creed als Demon Mills zu sehen und Uncharted als Nathan Dark. Wir haben ihn schon mal gehört, nämlich in der Folge Die Augenzeugin oder The Witness. Da hat er die Riesenrolle von Vladimir. Also Riesenrolle jetzt sarkastisch gemeint. Vladimir hat, glaube ich, einen Satz gesagt. Aber hier hat Nolan North wirklich sehr schön gesprochen. Also ich habe mir das paar Mal auch in Englisch angehört. Sehr angenehme Stimme. Also ist ein Mann, der kann was.
Auch der Wechsel zwischen den gesprochenen Gedanken von Dave und der Figur dann selber war auch noch spannend, so ein Stimmwechsel.
Auch die deutsche Stimme war sehr gut, die war von Sven Brigger. Ist auch ein Mensch, den man schon mehrfach gehört hat in diversen Rollen. Unter anderem haben wir ihn auch schon gehört in der Folge Die Seelenfänger, Sucker of Soul. Da hat er den Flynn gesprochen und Flynn war ja die Hauptrolle in Seelenfänger. Ist eine angenehme Männerstimme.
Sprechung von Pearly. André Sogliuzzo, der ist noch spannend. Er ist regelmäßig als Synchronsprecher zu hören bei Family Guy, American Dad, Clone Wars, als Gaspar Le Gecko in Disney, Brandy and Mr. Whiskers. Also durchaus eine erfahrene Sprechstimme hier.
Als ich das gelesen habe, fand ich, ah ja, auch Family Guy nochmal angehört und American Dad nochmal versucht darauf zu achten. Beides ist super gut gesprochen, aber es ist die gleiche Stimme.
Auch der kann was. Dagegen vom deutschen Sprecher, Tim Möseritz, habe ich nichts gefunden. Haben Sie was gefunden?
Nee, eben gar nicht viel. Also eben, man weiß Tim Möseritz, aber was der sonst getan hat, das habe ich nicht herausgefunden.
Dann ist noch der Stadtinspektor.
Wurde von Gary Cool gesprochen. Gary Cool dürfte wahrscheinlich auch sehr vielen Leuten, die gerne Filme schauen, sehr bekannt sein, weil er war der Schauspieler, der den Nachtfalken die Hauptrolle gemacht hat. Jeder, der den Film Der Nachtfalke nicht gesehen hat, ein unbedingtes Muss, ist ein super Film. Faszinierenderweise sieht er ganz anders aus als wie der Stadtinspektor. Aber auch sehr, sehr gut gesprochen. Also so diese gewisse Arroganz in dieser Figur hat er sehr gut, finde ich, auf den Punkt gebracht.
Es ist wirklich eindrücklich, wie Sprecher und Sprecherinnen da wirklich in die Rolle und in die Figur hineindenken, dass es gut wirkt.
Ja, zum Teil ist es ja auch umgekehrt. Es ist ja nicht so, dass zuerst der Film gemacht wird und nachher kommt der Text, sondern zuerst wird der Text aufgenommen und darauf wird der Film gezeichnet. Weil nur so stimmt das Ganze zusammen. Und darum hat natürlich der Charakter eines Sprechers bei einem Trickfilm enorm großen Einfluss auf das Gezeichnete im Endeffekt.
Ich habe immer noch ein bisschen Reizhusten von der Müllhalde, Entschuldigung.
Solange es nur die Müllhalde ist, ist es sehr gut.
Nein, das ist nur die Müllhalde. Die Luft war doch sehr ätzend. Also mein Zuhause wäre es nicht. Ja, da haben wir noch am Schluss den Oliver Stritzel, der deutsche Sprecher des Inspektors gemacht hat. Auch da habe ich nichts gefunden.
Nee. Irgendwie muss Oliver schauen, dass er besser in den verschiedenen Online-Medien vertreten ist. Weil er ist gut.
Ja. Was sagen Sie zu der Gesamtbeurteilung?
Also von mir her ganz klar Daumen hoch, weil es ist eine gute Story. Es ist eine Story, die überrascht. Sie ist in 10 Minuten extrem kompakt auf den Punkt gebracht, erzählt worden. Der ganze Film ist super schön gezeichnet. Mir hat diese Folge sehr gefallen.
Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also wirklich die Detailtreue, auch wie Sie da mit dem Schulbus, den ich erwähnt habe, wie Sie mit dem Licht gespielt haben, etc. Ich muss sagen, ist schon eindrücklich. Doch, Daumen hoch.
Sind wir uns wieder mal einig? Wow.
Ja. Und jetzt warten sich noch alle auf die Comic-Empfehlung?
Ja klar, die muss sein.
Die darf sein.
Nein, die muss sein. Ich kaufe mir ja jede Menge Comics, seit ich mit Ihnen diese Folgen durchgehe.
Haben Sie noch Platz zu Hause?
Bisschen schon. So 2-3 Comics kann ich mir noch zulegen, das geht noch.
Wird ein bisschen schwierig bei mir. Ich habe schon ein Stahlgestell und den Boden verstärkt, damit das Gestell nicht durch den Boden fällt. Also, zu der Comic-Empfehlung. Tank Girl. Tank Girl passt irgendwie so, sie macht ihre eigenen Regeln. Tankerl ist die Titelheldin des gleichnamigen britischen Comicreihe. Die Comics wurden 1988 von Zeichner Jamie Havlett und Autor Alan Martin geschaffen. Sie schert sich nicht um gesellschaftliche Regeln. Sie hat einen teilrasierten Schädel, Punkkleidung. Nach außen gilt sie als hart und rücksichtslos, ihren Freunden gegenüber aber durchaus als solidarisch Individuum auftritt. Sie spielt in einer von den Meteoriten zerstörten Wüstenlandschaft Australiens. Es ist durchaus so die Endzeitstimmung wie auch in der Müllhalde. Die Charakterfigur, so eine Anti-Heldin, die dann zur Heldin wird. Und beide kümmern sich nicht um die gesellschaftlichen Regeln. Es ist vielleicht eine der ersten Emanzen in der Comicbranche, die so gezeichnet wurden 1988. Kann ich empfehlen. Bei uns in den Shownotes ist auch der Link drin und man muss wahrscheinlich entweder auf eine Neuauflage warten oder dann ins Antiquariat eines Comicshops. Die haben da teilweise große Antiquariats, die man gut erhaltene Comics zu guten Preis bekommt.
Und Sie meinen, die sind ja jetzt eh alle wieder offen, dann geht das. Wenigstens mit Abstand.
Genau. Aber bitte nicht alle miteinander, das wie beim Coiffeur oder beim, wie war das, beim Baumarkt. Da mussten sie zum Teil zumachen, weil es so viele Leute hatte.
Also ganz einfach, bei uns melden und wir geben dann schön die Reihenfolge an. Zuerst ich und nachher alle anderen.
Aber getrauen Sie sich nach Hause? Es wird ja langsam dunkel. Was machen wir da?
Ich hatte eine Idee nach unserem Vorgespräch. Mhm. Unsere Kantine ist ja im Moment wegen Corona so ziemlich verwaist.
Ja.
Und darum bin ich in der Pause schnell in die Kantine gegangen und habe wirklich im Kühlschrank noch so ein altes, halb vergammeltes Steak gefunden. Und jetzt spiele ich mit Otto eine spezielle Art von Hulda-Steckchen. Zuerst packe ich mal dieses Steak ein bisschen ein. Adressiere es an Mr. President in the White House, Washington D.C., USA. So, und jetzt Otto, komm. Ja, gut, feini, komm. Ja, komm, das riecht gut. Such das Stückchen, wo ist das Stückchen? Such. Jetzt gebe ich das dem Postboten und du verfolgst dieses Paket und dort, wo es ausgepackt wird, dort findest du ganz viel Müll und Fake News.
Und jetzt können wir beruhigt nach Hause. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend.
Ich Ihnen auch. Kommen Sie gut nach Hause, auch ohne Otto. Passen Sie auf sich auf.
Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören und danke.
Bye-bye.